ARD.
Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Das folgende Hörspiel enthält explizite Gewaltdarstellungen.
Korridore. Folge 14. Der verfluchte Spiegel.
Zoe Reinhardt. Hier spricht Zoe Reinhardt. Hier passieren Sachen, die ich selber nicht glauben würde, deshalb dokumentiere ich hier alles, so gut ich kann. Ich zeichne die Details meiner Geiselnahme durch den Filmstudenten Patrick Steuermann auf. Es ist der 26.12.2022, 18.52 Uhr. Der kleine Pisser weigert sich trotz Befragung unter Zwang, mir zu sagen, wo der Schlüssel für den Bunker ist, in dem er sich mit mir zusammen eingesperrt hat. Mir bleibt nur Beweismaterial für den mit Sicherheit anstehenden Gerichtsprozess zu sammeln. Der soll sich nicht rausreden von wegen vermindert schuldfähig, weil wahnsinnig. Der ist ausreichend klar im Kopf, um die volle Härte des Gesetzes abzukriegen, aber hallo.
Ich kann dich hören.
Ich weiß.
Ich habe überall Hämatome und meine Lippe blutet. Das kann auch ruhig mit auf deine Aufzeichnung.
Wo warst du?
Hinten.
Was ist hinten?
Sag mal, hast du in den Topf von der Agave gepisst?
Agave? So heißt das? Kennst du dich aus mit Pflanzen? Wahrscheinlich Kiffer, oder?
Oh Mann, oh, das riecht die Pisse.
Du lässt mich ja nicht raus hier.
Oh mein Gott, wir haben noch eine Toilette hier unten.
Wo denn?
Na hinten.
Das kann ich doch nicht wissen.
Oh Mann, die arme Agave.
Die muss doch eh gegossen werden.
Nein, muss sie nicht.
Das kann ich doch nicht wissen.
Komm, ich zeig dir den Bunker.
Ich will nicht. Ich will raus.
Du musst nicht die ganze Zeit hier im Archivraum rumsitzen. Es geht deutlich angenehmer.
Ich folge meinem Geiselnehmer unter Protest.
Ich bin kein Geiselnehmer. Tada!
Dosen.
Vorräte für mindestens ein Jahr.
Du wirst mich hier kein Jahr lang festhalten, Patrick. Morgen oder übermorgen bringe ich dich einfach um.
Guck doch mal, Nudeln, stark. Schokoriegel.
Haltbarer Trash. Kein Gemüse?
Eine Tiefkühltruhe.
Prima, Matsch.
Du bist total negativ.
Ach was!
Komm, den nächsten Raum findest du besser, versprochen.
Sicher.
Der Gemeinschaftsraum. Guck mal, es gibt sogar ein Regal mit Filmen und Super Nintendo, Mario Kart.
Du denkst doch nicht, dass ich mich hier friedlich mit dir hinsetze und Mario Kart spiele.
Ja, wahrscheinlich nicht heute, aber irgendwann kommst du zur Vernunft.
Die Filme sind ja alle auf VHS, unguckbar.
Es gibt einen Videorekorder.
Nein, weil die synchronisiert sind, meine ich. Diesen aufgesetzten Comic-Duktus kann doch kein denkender Mensch ertragen.
Es gibt nicht so viel, was du magst, oder?
Ich habe gerade keine gute Laune. Haben Geiseln selten.
Ja, doch, klar. Stockholm-Syndrom. Aua!
Waren das alle Räume?
Nein, es gibt noch einen Schlafraum und ein Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Einen Schlafraum?
Mit ganz vielen Betten.
Ich hasse es hier.
Boah, was stinkt denn hier so?
Stinkt?
Boah, ist das Fisch?
Hering, gab's im Vorratslager.
Da stehen 100.000 Dosen und du nimmst dir die, die am meisten stinkt?
Du kannst gerne die Tür aufmachen, um ein bisschen zu lüften.
Ah, sehr witzig. Wir haben meine Aussage aufgezeichnet, jetzt arbeiten wir uns durch das Archiv.
Wie, wir arbeiten uns durch das Archiv? Hast du dich hier mal umgeguckt?
Ey, meine Mutter hat gesagt, der Schlüssel zu allem ist irgendwo hier drin.
Was für ein Tape ist das?
Keine Ahnung, da steht nur ein Aktenzeichen drauf.
Dann sag das Aktenzeichen, damit man das später sortieren kann.
Ach, jetzt doch interessiert, ja?
Wenn man was macht, dann wenigstens richtig.
Okay. Das ist das Tape mit dem Aktenzeichen VGP03130401. Zufrieden?
Ja, und jetzt abspielen.
Das ist wirklich widerlich.
Aussagen von Rolf Passau, geboren am 13.
Es ist der 5.7.2010, das ist die Aussage von Rolf Passau, geboren am 13.4.1962. Herr Passau, Sie dürfen.
Sie müssen mir helfen. Er hat meine Tochter.
Wer hat Ihre Tochter?
Aleister Crowley.
Aleister Crowley? Der britische Okkultist?
Ja.
Der ist ja nun aber vor 64 Jahren verstorben.
Ja.
Also?
Ich bin Filmhistoriker. Mein Fachgebiet ist der expressionistische deutsche Stummfilm. Damit habe ich uns alle ins Verderben gerissen. Schon Silvia damals. Wenn wir nicht für meine alberne Recherchereise nach Appenzell gereist wären, dann wäre der Skiunfall nie passiert. Und sie wäre noch am Leben. Janie, die war damals 4. Die hat das gar nicht richtig verstanden. Das war grässlich. Absolut. Ich bin der letzte Mensch, der einem Kind sowas erklären sollte. Und seitdem sind Janie und ich alleine. Gute Filme, gute Musik, gute Bücher und ein guter Vater sein für Janie. Das ist genug. Der guter Vater-Part ist schwierig. Da gibt's nicht viele schlaue Bücher zu. Sie ist trotzdem ein toller Mensch geworden. Charakter muss erbliche Veranlagung sein. An meiner Erziehung, da kann's nicht liegen. Selbst die besten Kinder machen Fehler. In der Pubertät auch mal ein paar mehr. Und wenn man dann die falschen Freunde hat, wie diesen Robert, den kleinen Rabauken, dann... Es ging um File-Sharing. Es gibt Programme, mit denen kann man sich mittlerweile aus dem Internet, also absolut alles, herunterladen. Ja, die neueste Musik, die neuesten Computerspiele, Programme, Filme. Ist es digital? Dann kann man es umsonst haben. Das ist natürlich unendlich verlockend für so Jugendliche. Janie und Robert, die mögen Musik. Die interessieren sich für alles, was es da Neues gibt. Ich weiß das ja von mir selber, ich bin ja nicht anders. Agro Berlin ist jetzt nicht mein Ding, aber das war auch noch so extra peinlich an diesem Bußgeldbescheid, ja. Da waren die Lieder drauf aufgelistet, die die beiden runtergeladen hatten, und dann sind das Titel wie Arschfick-Song. Entschuldigung, aber so heißt das Lied tatsächlich. Eines Tages hatte ich also diesen Brief im Postkasten. In diesem Haushalt wurden illegal folgende Titel heruntergeladen und so weiter. Richtig hohes Bußgeld, 4.300 Euro. Der Schreck, den werde ich nicht vergessen. Und, oje, war ich sauer. Da hat die Janie den Ärger ihres Lebens gekriegt. Darauf können Sie aber wetten. Das Internet habe ich ausgemacht, ihren PC konfisziert, den CD-Player wollte ich eigentlich auch, aber das habe ich da nicht übers Herz gebracht. Das Mädchen ist Enthusiastin. Die braucht ihre Musik. Aber sauer war ich. Janie und ich, wir sind halt auch sowas wie beste Freunde. Da hält man das nicht gut aus, wenn einer so sauer auf den anderen ist. Deshalb ist sie direkt am ersten Abend angekommen und hat gesagt, Papa, du musst das nur einmal verstehen, worum es da geht, dann wirst du nicht mehr böse sein. Und dann hat sie es mir gezeigt. Das Teufelsprogramm. LimeWire. Sie glauben das gar nicht. Man findet da alles. Neue Sachen, alte Sachen, berühmte Sachen, total seltene Sachen. Alles da. Es gibt zwei ganz seltene Ärzteplatten. 1, 2, 3, 4 Bullenstaat und 5, 6, 7, 8 Bullenstaat. Hatte ich bis dahin nur in Fanforen mystische Geschichten drüber gehört. Und plötzlich konnte ich beide herunterladen. Das hatte fast was Religiöses. Also, nein, ich konnte Janie nicht mehr böse sein. Und ich konnte auch nicht widerstehen. Der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Man sucht alles, was einem gerade in den Sinn kommt. Und man findet's. Ich hätte es gar nicht sein lassen können, wenn ich gewollt hätte. Ich war in den 80ern in Berlin in der Szene unterwegs. Und was so richtig mein Ding war damals, war Gothic. Die Smiths, Depeche Mode, Velvet Underground, The Cure. Kajal und schwarze Rollkragenpullover, als das noch ganz, ganz anrüchig schien. Sie können nicht glauben, was das für einen Eindruck auf mich gemacht hat. Als 83 das Kabinett des Dr. Caligari im ZDF lief. Hier war dieser Film, über 60 Jahre alt damals, und der Hauptcharakter, der sah aus wie ich. Kajal, Rollkragen, trauriger Blick, bisschen bleich, bisschen dünn, alles da. und wie dieser Film ansonsten aussah. Sehr unglaublich. Dieser ganze Expressionismus-Stil, das war das Größte. Das wusste ich sofort. Das Lehramtsstudium war scheiße, also habe ich geschmissen. Filmwissenschaften, so richtig, es gab's ja damals kaum. Aber ich hatte dann das Glück, unter ein paar echten Experten zu studieren. Caligari blieb immer mein Lieblingsfilm, aber spezialisiert habe ich mich auf was anderes. Na, hätte ich nicht machen sollen. Man muss immer mit seinem Geschmack gehen, sonst passieren furchtbare Sachen. Die 20er Jahre in Deutschland, das war dieses unglaubliche Sammelbecken, in dem alles möglich war. Und in dem eben auch diese abgrundtiefe Finsternis schlummerte. Spiritismus und Okkultismus waren groß im Berlin der 20er. Gerade in der Künstlerszene, gerade im Film. Und da sind wir beim Kern des Problems. Albin Grau war der Produzent des legendären Stummfilms Nosferatu. Außerdem war Albin Grau hochrangiges Mitglied der Fraternitas Saturni, eines großen, okkulten Geheimbundes. So jemand macht Film nicht einfach ohne Hintergedanken. Albin Graus Filme waren stets für rituelle, okkulte Zwecke gedacht. Ein wichtiger Aspekt wird das Material sein, auf dem Film damals gedreht wurde. Silbernitrat. Eine Substanz, die aus der Alchemie kam. Alchemisten hatten sie auf der Suche nach dem legendären Stein der Weisen entdeckt. Film war wild damals. Ein neues Medium. So viel Magie. So viele Möglichkeiten. So wenige Sicherheitsbedenken. Silbernitrat ist leicht entzündlich. Und wenn es einmal brennt, dann kann man es nicht löschen. Hunderte Kinos mussten abbrennen. Tausende Unschuldige auf der ganzen Welt sterben über Jahrzehnte, bevor man das Teufelszeug durch sichere Materialien ersetzt hat. Aber das war später. Ein Schwarzmagier, der Zauberfilme dreht, einer davon das berühmteste deutsche Stummfilmwerk aller Zeiten. Sie können sich denken, dass das ein sehr ergiebiges Thema ist für eine akademische Karriere. Ich habe Graus Nachlass gesichtet, damals in Appenzell, während meine mit angereiste Frau dort bei einem Skiunfall ums Leben kam. Er hat mir nichts als Pech gebracht. 2 Bücher habe ich über ihn schon geschrieben. Ich wusste, dass es verlorene Filmrollen gab. Sowas steht normalerweise einfach bei irgendwelchen reichen Sammlern, bis Akademiker mit sehr viel Glück durch Zufall auf zugekoksten Networking-Filmpartys davon hören. Ich bin nicht gut auf solchen Partys. Deshalb ging's nicht so voran mit dem dritten Buch. Jetzt hatte ich also LimeWire, diese Wundermaschine, die einfach alles ausspucken konnte. Eines Nachts habe ich einfach mal Albin Graus Namen eingegeben. Kam nichts. Ich habe dann Titel von Filmen ausprobiert, an denen er beteiligt gewesen war. Alles da. Kaum beachtet in seinem Oeuvre ist ja das Werk, das nach Nosferatu erschien, Schatten. Faszinierender Film. Okkult, natürlich. Ich hätte das ernster nehmen müssen. Hinterher ist man immer schlauer. Nach dem Film kam das eigentlich Interessante an der Datei. Da stand zwar, die File ist 87 Minuten lang, aber die lief einfach weiter. Passiert nicht selten, dass Dateien irgendwie kaputt sind. Hier war es besonders aufregend. Es kam nämlich nicht einfach nur schwarzes Bild, sondern Filmschnipsel. Ich hatte natürlich beim ersten Mal keine Ahnung, was ich da sah. Bäume, Sonne, Fachwerk. Die Kamera scheinbar aus der Hand bedient, also ungewöhnlich für die Zeit. Schnelle, verwirrende Schnitte. Zwischendurch Gesichter, Männer mittleres Alter. Ein Fachwerkhaus. Zeichen, die mir nichts sagten, in hölzerne Balken geritzt. Dann eine schwarz anmutende Flüssigkeit, ich vermute Blut. Eine zuckende Ziege mit aufgeschnittener Kehle. Ein eskalierender Bilderstrudel von absolut zeituntypischem Tempo. Ich dachte zuerst, das hat halt irgendein verrückter Computertyp da selber hintergepackt. Aber es muss an der Filmrolle mit dran gewesen sein, die da abgefilmt worden war. Ich habe das Material wochenlang sehr eingängig studiert. Nach ein paar verstörender werdenden Schnipseln, Blut, sterbende Tiere, Menschen beim Sex, mehr Blut, kam ein Gesicht in Großaufnahme. Aleister Crowley. Crowley ist selbst mir ein Begriff. Einer der großen Vordenker des modernen Okkultismus. Begründer der Thelema-Sekte. Für viele der berühmteste Satanist der Welt. Der Mann hat vor allem viel über Drogen und Sex geschrieben, soweit ich das beim Überfliegen verstehen konnte. Hat mich nie so interessiert. Muss auf seine Zeitgenossen aber unwiderstehlich gewirkt haben. Ich wusste, dass Grau und Crowley einmal aufeinander gestoßen sind. Und ich wusste, dass Grau dabei einen Film gedreht haben sollte. Einen verschollenen Film. Ich hatte endlich, was ich brauchte. Durch Zufall. Aus der undenkbarsten Quelle. Die ganze Nacht habe ich die paar Minuten Film, die ich hatte, immer wieder angeschaut. Es war Crowley, den man beim Sex beobachten konnte. Und Crowley, der die Tiere tötete. Und immer wieder sein eindringlicher Blick mit dem kahlen Schädel, dem eckigen Gesicht und seinem dreieckigen Zaubererkrönchen. Schon am Morgen des nächsten Tages habe ich was Komisches im Spiegel hinter meinem Bürostuhl gesehen. Ich hab's auf den Schlafmangel geschoben. Da sieht man gern mal Bewegungen und Schatten im Augenwinkel. Der Spiegel, es war ein Erbstück. Mein teuerstes Möbelstück aus echtem Silber. Können Sie es schon ahnen? Da lag der Fehler. Tag und Nacht habe ich das Filmchen analysiert und dazu recherchiert. Die Weida-Konferenz. Ein großes Treffen internationaler Okkultisten in Thüringen. Dieses Material, das war eine Sensation. Mein Spiegel irritierte mich jeden Tag ein bisschen mehr. Ständig hatte ich das Gefühl, von hinten angestarrt zu werden. Und wenn ich mich umdrehte, war nichts zu sehen. Aber es fühlte sich an, als wäre jemand gerade erst um die Ecke verschwunden. Und eines Tages habe ich mich blitzschnell vom Computer umgedreht und in den Spiegel gestarrt und jemand starrte zurück. Crowley. Das musste natürlich eine Halluzination sein. Ich schloss die Augen und machte sie wieder auf. Er war immer noch da, grinste jetzt. Unmenschliche Augen, vollständig schwarz. Die Zähne spitz. Ganz anders als im Film und doch die Essenz, die war dieselbe. Ich habe mich hingesetzt und gewimmert. Es hat sich angefühlt, als würde ein Knochen in meinem Gehirn brechen. Die Realität war kaputt. Er ist danach immer wieder aufgetaucht. Immer nur dagestanden, mich angestarrt. Ich dachte erst einmal, dass ich einfach wahnsinnig bin. Aber kann ich damit zum Arzt? Nimmt man mir dann nicht Janie weg? Ich hatte sonst keine Halluzinationen. Nur Crowley, nur im Spiegel, nur manchmal. Ich hatte das im Griff. Nach einer Woche hat er angefangen, Dinge in meinem Zimmer zu bewegen. Der hat im Spiegel einen Stift von meinem Schreibtisch gestoßen und der fiel im Raum tatsächlich runter. Die Sache wurde bedrohlich. Anstatt zum Arzt zu gehen, habe ich mir Hilfe von einer Hexe geholt. Wenn man in Bibliotheken bestimmte Ecken frequentiert, dann fallen einem irgendwann die Gesichter auf, die auch immer wieder da sind. Bei den ganzen Zauberbüchern, die ich zur Recherche über Grau immer lesen musste, habe ich mich häufig ein bisschen dubios umgeguckt. Patchouli verräuchert und Tücher behangen war da alles versammelt, was Wursthaare und riesige Ohrlöcher hat. Ich habe ja selber nie gekifft. Die einzig andere Person in der Abteilung, die auch nicht verkifft aussah, es war eine junge Frau, die sich mir als Barbie vorstellte, als ich mich endlich traute, sie anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Das war ein lustiger Name für sie, sah nämlich gar nicht so aus. Immer eine Latzhose, immer ein Bier und einen Zollstock in den Taschen vorne und einen Irokesenhaarschnitt. Der war allerdings pink. Ich hatte die da eigentlich jedes Mal gesehen, wenn ich auch da war. Die musste echt eine Expertin sein. Immer ein neues Buch am Lesen, immer Notizen gemacht und so. Und wie gesagt, wirkte nicht verrückt. Hat mich also vorsichtig vorgestellt, Rolf Passau, Filmwissenschaftler, interessiert an Albin Grau und der Fraternitas Saturni. Sie wusste sofort, wer das ist. Das hat mir noch mehr Vertrauen gegeben. Hab erzählt, dass ich verschollenes Filmmaterial von Grau gefunden habe, von der Weider-Konferenz. Sie wurde sehr hellhörig. Dann habe ich gesagt, dass ich glaube, dass ich irgendwas aus dem Film in mein Leben gelassen habe und Hilfe brauche. Barbie hat mich misstrauisch angeguckt, sich zurückgelehnt und mit ihrem Zollstock ihr Bier geöffnet. Das ist natürlich nicht erlaubt in der Bibliothek, hat aber irgendwie niemanden interessiert. Manche Leute haben an manchen Orten Sonderrechte. Sie sagt, mal angenommen, ich glaube dir, nimmt einen Schluck Bier, überlegt dann weiter. Ich meine, das klingt natürlich ausgedacht. Verarschst du mich? Du wirst es nämlich bereuen, wenn du mich verarschst. Ich bin nicht hier, um ausgelacht zu werden. Ich habe ihr versichert, dass nichts an der Situation für mich lustig ist. Sie hat verlangt, dass ich näher beschreibe, worum es geht, und ich habe dann alles detailliert erzählt. Den Film, den Spiegel, Crowleys Gesicht. Sie hat nur ganz nachdenklich geguckt und gefragt, Silberspiegel? Ja, sag ich. Und sie nickt. Dann hat sie ihre Tasche genommen, Bücher eingepackt und gesagt, dann zeig mal. Crowley ist nicht rausgekommen, während Barbie da war. Musste er aber auch gar nicht. Sie hat sich den Film angeguckt und war ganz hin und weg. Hat ganz aufgeregt in ihren mitgebrachten Büchern geblättert, sich irgendwelche Talismane umgehängt, war die ganze Zeit am Murmeln. Und nach einer gefühlten Ewigkeit hat sie mir dann ihre Diagnose präsentiert. Die Weider-Konferenz war nicht einfach irgendeine Konferenz, sondern ein Showdown. Es ging um die Führung der weltweiten okkulten Bewegung. Crowley war natürlich ein Anwärter und sein Hauptkonkurrent war Alvin Grau. Da gab es wohl Briefwechsel, aus denen das hervorging. Barbie erklärte mir, dass Crowley Zeit seines Lebens der Ansicht war, dass ein Gott in ihm wohne, der unabhängig von dem Menschen Crowley sei und ihm seine Macht verlieh. Crowley ist in Armut und Einsamkeit gestorben. Wenn da also mal ein Gott gewesen sein soll, dann muss der ihn irgendwann verlassen haben. Barbies These war, Alvin Grau hat seinen rituellen Film dafür genutzt, den Gott auf Silbernitrat zu bannen und Crowley machtlos zurückzulassen. Hat nicht geholfen. Grau hatte unterschätzt, dass neben Göttern im Körper auch sowas wie Charisma dafür sorgen kann, dass Leute einem folgen. Crowley hatte viel davon. Grau gar keins. So wurde Alvin Grau demütigend geschlagen und Crowley reiste triumphierend ab. Hatte scheinbar gar nicht gemerkt, dass sein Gott weg war. Tja, und diesen Gott hab ich wohl irgendwie versehentlich freigelassen. Silber ist mächtig, hat Barbie erklärt. Dein Spiegel war der ideale Weg für Crowleys Gott, sein Gefängnis im Film zu verlassen und der echten Welt wieder näher zu kommen. Helfen konnte sie nicht, hat nur abschätzig gelacht und erklärt, dass sie keine Exorzistin sei. Wenn ich in meiner Praxis als Hexe eins gelernt habe, dann, dass man von solchen quasi göttlichen Entitäten besser einfach sehr viel Abstand hält, hat sie gesagt. Sie meinte, dass Crowleys Gott wahrscheinlich nicht aus meinem Spiegel raus kann. Stell das Ding auf den Dachboden, mach ein Tuch drüber. Herzlichen Glückwunsch, du besitzt einen verfluchten Spiegel und kein Weltuntergang. Barbie hat sich geweigert, Bezahlung anzunehmen und nur darum gebeten, dass ich zukünftig in der Bibliothek so tue, als würden wir uns nicht kennen. Dann ist sie gegangen. Ich habe den riesigen leeren Spiegel auf den Dachboden gehievt und ein großes Handtuch drüber gelegt. Beim Runtergehen hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, zwei hasserfüllte schwarze Augen starren mir ein regelrechtes Loch in den Rücken. Damit hätte es vorbei sein müssen. Ich habe von der ganzen peinlichen Episode Janie natürlich nichts erzählt. Die soll nicht denken, dass ihr Vater ein psychisches Wrack ist. Dann habe ich mein Essay zum verlorenen Graufilm ein bisschen in die Welt geschickt und allen Verlagen gesagt, dass ich das zu einem spannenden Buch über die Weider-Konferenz ausbauen kann. Gleich drei haben angebissen. Die lukrativsten Angebote, die ich jemals hatte. Das Thema interessierte so halb esoterische Verlage. Ganz kauzige Häuser, die ein Heidengeld hatten. Richtig hohe Vorschüsse standen im Raum. Bin dann zum Kennenlernentreffen mit dem Höchstbietenden nach Berlin gefahren. Janie ist zu Hause geblieben. Mit dem verfluchten Spiegel. Auf dem Dachboden. Es ist unverzeihlich. Ich bin nach einer Woche nach Hause gekommen. Die Wohnung war leer. Gut, ich dachte erst mal, sie ist halt bei Freunden, vermutlich bei Robert. Angerufen. Nein, sie ist nicht da. Mehr rumtelefoniert. Nichts. Langsam angefangen, mir Sorgen zu machen. Dann bin ich in ihr Zimmer gegangen. Und da stand der Spiegel. Ich habe ein Teenager-Mädchen mit einem wunderschönen, verfluchten Spiegel allein gelassen. Sie war auf dem Dachboden. Sie hat sich das Teil ins Zimmer geholt und jetzt war sie weg. Ich habe Panik bekommen, richtig Panik. Angefangen, mit dem Spiegel zu reden, zu rufen, zu schreien. Bis ich davor eingeschlafen bin. Im Traum habe ich ihn gesehen. Crowleys Dämonengott in der Spiegelwelt. Mit meiner Janie. Dann sind sie in die Dunkelheit verschwunden. Nach dem Aufwachen? Nichts. Nur ein Spiegel. Aber ich hab's gesehen. Ich bin mir sicher. Ja, Sie müssen mir helfen. Sie müssen mir sagen, wie ich sie zurückbekommen kann. Das wissen Sie doch, oder? Sie sind Wissenschaftler hier im Institut. Sie wissen, wie man diese Dinge löst, nicht?
Haben Sie die Polizei informiert?
Die würden mir doch niemals glauben.
Es sucht also niemand nach Janie.
Ich suche!
Rufen Sie die Polizei. Sagen Sie nichts über Ihren Spiegel, über Filme oder Musikdownloads. Das haben Sie jetzt alles einmal gesagt, das reicht. Lassen Sie die Polizei Janie suchen. Sie haben schlecht geträumt. Das muss nicht heißen, dass Ihre Tochter durch einen Zauberspiegel in eine dunkle Dimension entführt worden ist.
Sie machen sich über mich lustig. Das kann doch nicht sein. Sie haben doch gehört, was ich gesagt habe. Ich brauche Hilfe. Ich will meine Tochter zurück.
Sicherheitsdienst, ich brauche hier bitte mal Hilfe.
Helfen Sie mir!
Das muss sie fertig gemacht haben, nie helfen zu können.
Ja, klang nicht so fertig. Wie kann man so kalt reagieren, wenn hier jemand mit so einem Problem herkommt?
Fassade.
Keine Ahnung, du kennst sie natürlich besser.
Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie gut kenne. Diese Barbie, die kam doch auch schon mal irgendwo vor, oder?
Ja. Das ist eine von den Hexen, die sich in den USA einen Wendigo eingefangen haben.
Oh, richtig. Es ist also alles verbunden. Hat dich diese Geschichte sonst an irgendeine von den anderen erinnert?
Aus dem Aktenordner? Es gab diese beiden Mädchen, die mit dem Geist aus dem Internet gechattet haben.
Oh ja, der dann auch in der Realität Einfluss hatte.
Die beiden haben sich allerdings dann umgebracht.
Ja, aber das passt. Der Opa von dem Jungen, der war doch Nazi-Okkultist.
Ja?
Ja, das müssen wir uns merken. Das ist ein guter Hinweis.
Ja, stimmt. Klasse, Patrick. Gute Detektivarbeit. Ich bin beeindruckt.
Danke. Wäre ich aber ohne deine Hilfe auch nicht drauf gekommen.
Wir sind ein super Team. Wie hieß nochmal dieser Opa? Hast du den Aktenordner hier?
Ja. Aber hey, Zoe, das macht richtig Spaß mit dir. Genauso hatte ich mir unsere Zusammenarbeit vorgestellt.
Absolut.
Warte, hier ist der Ordner. Ich schau mal. Was? Hey! Hey!
Oh, geschafft! Sein Schlüsselversteck war so dumm unter dem Teppich vom Aufenthaltsraum.
Zoe, hey!
Oh, riesig, dieser Keller! Aber da! Oh, gut, ein Notausgang! Oh mein Gott! Geschafft! Natürlich niemand zu sehen, weit und breit. Straße ist da hinten. Nicht befahren. Fuck! Der darf mich nicht einholen. Hilfe! Hilfe!
Frau Reinhardt.
Oh mein Gott! Ah, Herr Altenbrink! Ich habe mich noch nie so gefreut, Sie zu sehen.
Ganz meinerseits. Wir suchen Sie seit Tagen.
Ich habe Patrick Steuermann gefunden. Es ist viel passiert. Ich brauche erstmal eine Verschnaufpause, aber nachher auf der Wache erzähle ich Ihnen alles.
Patrick Steuermann ist noch im Gebäude?
Ja, der ist mir hinterhergerannt.
Bleiben Sie kurz hier.
Wo sind denn die Kollegen?
Ich bin alleine hier.
Wie?
Alles zu gegebener Zeit. Zunächst Steuermann.
Herr Altenbrink, warum sind Sie alleine hier?
Seien Sie froh, dass ich überhaupt hier bin.
Es ist nur... Das ist ja auch gar nicht erlaubt. Was machen Sie da mit der Dienstwaffe?
Regeln können durchaus auch mal gebogen werden.
Von Ihnen?
Was wird das hier für ein Frage-Antwort-Spiel, Fräulein Reinhardt?
Patrick Steuermann hat befürchtet, dass hier draußen Leute auf uns warten.
Hier bin nur ich.
Alleine. Und bewaffnet.
Es ist Weihnachten. Viele Kollegen sind nicht im Dienst.
Mindestens Helge ist im Dienst.
Was unterstellen Sie mir hier, Fräulein Reinhardt?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sie kommen ja auch ein paar Mal in den EPP-Akten vor.
Ist das so? Amüsant.
Legen Sie die Waffe weg, Herr Altenbrink.
Sie haben keine Ahnung, in was Sie sich hier einmischen, Fräulein Reinhardt. Das ist die letzte Warnung. Stehen bleiben. Ich schieße.
Was?
Stehen bleiben!
Patrick!
Oh, das war knapp.
Fuck! Was hast du gemacht?
Ich hab dich gerettet vor dem Agenten.
Was für ein Agent? Das ist mein Chef.
Aber der hat dich bedroht.
Patrick!
Was denn?
Patrick, der atmet nicht mehr.
Was? Quatsch, ich hab ihn doch nur mit dem Rohr hier. Der ist bewusstlos.
Nein, Patrick, der ist tot.
In dieser Welt ist nur Musik den ganzen Tag. Die Worte reine Poesie, wie ich es mag. Es könnte paradiesisch sein, wäre nicht da. Der finstere Schatten des Tages danach. Wir sind die Müllabfuhr. Ohne uns geht die Stadt vor die Hunde. Wir sind die Müllabfuhr. Wir arbeiten keine weitere Stunde. Schrei bis zur Gerechtigkeit. Schrei bis ihr erkennt unseren Wert. Oh, schrei.
Kennt ihr den Wert der Arbeit? Nie wieder werden wir Sklaven. Hört ihr den Ruf der Straße? Seht ihr die rote Fahne? Kennt ihr den Wert der Arbeit? Nie wieder werden wir Sklaven.
In dieser Welt werden die Regeln akzeptiert, weil am Ende die Gesellschaft profitiert. Jeder hat seinen Platz, alle tun ihren Teil. Unruhestifter gilt es zu vertreiben.
Wir sind die Polizei, bezahlt aus würdigen Händen. Wir sind die Polizei, es gilt den Aufruhr beenden. Räumt die Straße, geht zurück an die Arbeit. Räumt die Straße, sonst räumen wir sie für euch. Räumt die Straße, ihr zählt nur ehrliche Arbeit. Räumt die Straße, sonst wird sie für euch geräumt.
Hört ihr den Ruf der Straße? Seht ihr die rote Fahne? Kennt ihr den Wert der Arbeit?
Jahren hört ihr den Ruf der Straße. Seht ihr die rote Fahne? Kennt ihr den Wert der Arbeit? Nie wieder werden wir Sklaven.
Ohne uns steht die ganze Stadt still. Alles versinkt dann in Ratten.
Feuer.
Hallo Literaturbegeisterte. Ihr wollt tief eintauchen in packende Geschichten?
Deine Mutter hat in ihrem ganzen Leben kein einziges Mal Neapel verlassen. Nein, sie ist zufällig nicht hier bei mir in Turin.
Und starke Stimmen genießen?
Könnte auch so anfangen. Ich erzähle.
Ihr wollt Literaturklassiker hören?
Wer waren die beiden Frauen gestern Abend?
Ich weiß es nicht. Sie waren verkleidet.
Wieso bist du dann mit ihnen gegangen?
Fesselnde Romane kennenlernen?
Bist jetzt ein Erleuchteter. Ein vom Blitz Erleuchteter, der mit mir normal und nicht mehr auf Augenhöhe kommunizieren kann.
Nein, ich bin überhaupt nicht erleuchtet. Im Gegenteil, ich bin verwirrt.
Und inspirierende Figuren treffen?
Wird es nicht ein wenig viel, jeden Tag zu reiten, Eure Majestät? Selbst die englischen Herren reiten höchstens 4-mal die Woche.
Dann haben wir genau das Richtige für euch. Große Geschichten. Die besten Literaturhörspiele aus der ganzen ARD in einem Kanal. Für alle, die packende Storys und starke Stimmen lieben. Große Geschichten. ARD Literaturhörspiele. Jetzt merken und nichts verpassen. In der ARD Audiothek.